Hallo und herzlich willkommen zum Hausbesuch, dem Podcast von Antihelden. Mein Name ist Sebastian und bei mir ist heute Max. Wir reden über die Themen Liebe und Beziehung. Genau, und ich bin im Moment ganz viel in Stuttgart unterwegs und fotografiere Leute für Instagram und stelle ihnen allen dieselbe Frage, nämlich, was ist dein Ratschlag für mich zum Thema Liebe? Genau, Max, was ist dein Ratschlag für mich zum Thema Liebe?
Ausprobieren. Unbedingt ausprobieren. Liebe ist was ganz Tolles.
Ausprobieren hast du schon, also würdest du sagen, du hast viel ausprobiert im Bereich Liebe bisher in deinem Leben?
Überhaupt nicht, tatsächlich. Ich bin jetzt seit 5 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Mit Unterbrechungen. Und war davor auch schon lange mit einer anderen Frau zusammen, seit ich 14 war. 14 bis 17, bis 18, fast. Ja, man kann, glaube ich, sagen, dass ich ein Beziehungsmensch bin oder noch nicht viel anderes kennengelernt habe. Aber ich glaube, darin, also in Beziehung führen, merkt man ja irgendwann, also hat man ja so verschiedene Stadien von Liebe. Und ich glaube, sozusagen in der Beziehung habe ich schon relativ viel Liebesstadien und Liebe erfahren. Ja.
Was würdest du sagen, sind Liebesstadien in einer Beziehung?
Naja, diese erste unfassbare Phase, das Kribbeln im Bauch, die Schmetterlinge, Honeymoon Time, oh mein Gott. Wir haben uns gesehen und wir flirten und wir sind so, oh, ist das aufregend. Und man möchte sich immer sehen und möchte sich ganz viele SMS schreiben. Und dann, wenn es irgendwann tatsächlich konkret wird, man merkt, das bin ja nicht nur ich, das sind wir ja beide. So dieses Flirren in der Luft, diese vorsichtigen Berührungen, so mal im Vorbeistreifen. Und so, also, oh mein Gott, wie sehr hat es das erste Mal gekribbelt, als man diesen geliebten Menschen so das erste Mal so angeblich aus Versehen am Arm gestreift hat. Dieser Geruch, der sich so einprägt. Das ist ja mega schön, das ist so aufregend. Und das zieht sich ja eine Weile hin und dann kommt man vielleicht sogar zusammen, das erste Mal küssen, das erste Mal, der erste Abend, das erste Mal Sex, so diese aufregenden Phasen oder Stationen, die man so eingeht. Und plötzlich ist es nicht mehr das erste Mal und plötzlich merkt man so, also das dauert auch eine ganze Weile, aber plötzlich kommt dann so das erste Mal, das hatten wir schon, also sozusagen das erste, zweite Mal. Und dann wird es auf einmal aufregend. So, dann fängt, glaube ich, irgendwann.
Dann wird es wieder aufregend.
Ja, dann wird es wieder aufregend.
Ja. Diese erste Phase, diese Honeymoon-Phase, die finde ich ja immer wahnsinnig anstrengend, ehrlich gesagt. Also ich habe ganz oft das Gefühl, in dieser Phase bin ich so krass unlocker. Ich überlege die ganze Zeit so, kann ich das jetzt sagen? Also kann ich diesen Teil von mir preisgeben oder ist es dann gleich irgendwie too much? Also weil, ich finde es halt so voll so ein vermintes Feld. Irgendwie will man Dinge von sich preisgeben, um so eine Intimität zu erreichen. Gleichzeitig sollte man vielleicht bestimmte Dinge auch nicht unbedingt sofort von sich preisgeben, weil man dann gleich irgendwie überfordert. Und dann kommt noch bei mir hinzu, dass ich dann ganz oft denke, wie sage ich das jetzt? Weil ich will halt irgendwie möglichst cool und oder lustig wirken. Und auf eine Art auch so, als wäre es mir gar nicht so wichtig. Also,
sozusagen beiläufig mal kurz die Welt erklärt.
Ja, genau. Oh Gott. Und ja, und deswegen finde ich diese Phase halt wahnsinnig anstrengend. Ich glaube, das ist auch so eine Phase, in der ich eigentlich ziemlich unauthentisch dann tatsächlich bin. Also weil ich hätte gedacht, weil ich ja, dann ganz oft habe ich so das Gefühl, ich stehe so neben mir und gucke mir jetzt gerade dabei zu, wie ich bestimmte Dinge spiele. Und wünsche mir eigentlich immer, das überspringen zu können, um dann gleich irgendwie 5 Monate später irgendwie, da möchte ich, glaube ich, irgendwie gerne einsteigen. Weil so lange habe ich ja irgendwie bisher noch nie durchgehalten, aber ich stelle mir dann halt immer vor, dass es dann halt alles so eine Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit bekommt. Und das stelle ich mir irgendwie sehr exklusiv vor.
Also ich würde dem voll zustimmen. In der ersten Phase das total unauthentisch sein, dieses sich selbst beobachten, wie man Dinge macht. Gleichzeitig bin ich, glaube ich, auch ein Typ, der sich da ganz schnell glaubt. So, also ich spiele dann nicht nur die Rolle, sondern ich denke, dass ich diese Rolle dann bin in dem Moment. Natürlich bin ich gerade der coolste Typ der Welt. Also ich glaube, das hat bei mir auch dann immer ganz viel mit so einem Selbstbewusstsein, oder das hat ja bei mir ganz viel mit so einem Selbstbewusstseinsschub zu tun, wo ich mich plötzlich toller finde, weil ich denke, ich muss gerade toller sein in den Augen des anderen Menschen. Gleichzeitig, also damals hat es geklappt. Ich meine, wir sind jetzt ja zusammen, seit wir gerade noch so 18, 17, 18 sind, irgendwann in der Drehe. So, jetzt 5 Jahre später, vor einiger Zeit hat mir meine Freundin mal gesagt, also damals habe ich dir das voll abgenommen, aber jetzt im Nachhinein muss ich immer darüber lachen, wenn ich mich erinnere, wie cool du sein wolltest, wie du so locker deine Zigarette gehalten hast und so beiläufig den Rauch ausgeblasen hast und dich genau so hingestellt oder hingesetzt hast gegen mich. Bei diesem ersten aufregenden, schönen Abend, wenn wir das erste Mal so tiefgründig geregt haben, dass natürlich der Sonnenuntergang so durch den Rauch durchgeht. So.
Wow, okay, das sind ja nochmal ganz andere Level von Inszenierung. Okay, also was du jetzt aber gerade sagtest, finde ich irgendwie ganz spannend, dass du halt sagst, so durch die Augen des anderen wirst du selbstbewusster und ich habe das Gefühl, durch die Augen des anderen werde ich unsicherer.
Also ich glaube, es ist halt beides. Ich glaube, es springt so von manchmal von Minute zu Minute und manchmal von Tag zu Tag, je nach wie man sich gerade begegnet ist oder die Blicke des anderen gedeutet hat oder die wenigen Worte, die man schamvoll gewechselt hat, gedeutet hat, so, mein Gott, sie hat gerade gesagt, ja, dann sehen wir uns vielleicht gar nicht mehr, irgendwann demnächst mal wieder. Oh nein, habe ich was falsch gemacht? War ich jetzt, was ist los? Also, bei mir wechselt das tatsächlich dann sehr, sehr schnell hin und her, aber ich glaube, die Gefühlszustände sind auf jeden Fall extremer. Also ich bin glücklicher und nachdenklicher in der Abwechslung. Und dann ich bin, glaube ich, ein Mensch, der sich dann immer eher auf den glücklichen Moment konzentriert und denkt, oh, das ist gerade toll, jetzt geht's mir gerade mega gut.
Und so, was kommt für dich nach dieser Honeymoon-Zeit?
Ja, relativ bald nach dieser Honeymoon-Phase bin ich ja tatsächlich aus meiner Heimatstadt weggezogen. Und wir hatten das erste Mal, also eine sehr, sehr schmale oder sehr kurze Fernbeziehung, rein von der Distanz her. Also wir haben vielleicht 20 Minuten voneinander entfernt gewohnt in zwei Nachbarstädten. Gleichzeitig hat das aber natürlich was bedeutet, was dann heißt, wir können uns nicht jeden Moment sehen. Also ich weiß noch, in dieser ersten Phase habe ich quasi täglich versucht, mich irgendwie mit ihr zu treffen. Und täglich, wenn es wenigstens 20 Minuten sind, das hat so was Selbstverständliches, so was dann einfach passiert. Und plötzlich muss man so Sachen planen. Und plötzlich fange ich an, nicht mehr auf jede SMS nicht nur zu warten, sondern auch 3 Sekunden später sie sofort zu beantworten, um 5 Sekunden später zu hoffen, dass die nächste SMS wiederkommt. Sondern ich habe mir da, glaube ich, dann angefangen, ein bisschen Zeit dafür zu nehmen, weil ich wusste, okay, wir lieben uns, oder wir sind, damals haben wir auf keinen Fall schon gesagt, wir lieben uns, wir waren damals verliebt. So, also ich glaube, das erste Mal zu sagen, ich liebe dich, markiert so eine ganz neue Zeit. Ich meine, wie lange denkt man darüber nach, zu sagen, ob ich das jetzt sagen kann, ich liebe dich, was bedeutet das alles? Und nach dem ersten Mal, ich liebe dich, fängt es an, irgendwann beiläufiger zu werden. Das erste Mal, das kribbelt, das ist gigantisch. Und auch wenn mir gesagt wird, ich liebe dich oder ich liebe dich auch, das erste Mal, dann explodiert ja quasi der Kopf. Das ist ja der Hammer. Und was bedeutet das? Sind wir... Ja. Und dann ist irgendwann so ein bisschen Routine gekommen. Dann wird es irgendwann anstrengend. Dann muss man anfangen, sich zu verabreden und sich bewusst zu verabreden. Ich würde es noch nicht mal anstrengend nennen, aber ich glaube, dann dieses bewusste, okay, ich nehme mir jetzt Zeit, damit wir uns dann auch treffen, am 20 Minuten treffen, das lohnt sich ja irgendwie nicht, wenn ich auch 20 Minuten in die andere Stadt fahren muss. Dann müssen wir uns schon zumindest einen Nachmittag übersehen. So, und dann habe ich plötzlich angefangen abzuwägen und zu sagen, okay, lohnt sich das? Und ich glaube, das ist eigentlich was keine schöne Überlegung für eine Verliebtheit ist oder für eine Liebe. Ja, also ich finde, die erste Phase nach dem Verliebtsein ist erstmal sehr, sehr schwierig. So, wenn man plötzlich merkt, oder weil ich dann plötzlich gemerkt habe, wo ist eigentlich diese Verliebtheit hin? So, ich weiß, dass ich den anderen Menschen unglaublich gern mag. Mhm. Ich weiß auch, dass ich da verliebt war und dass ich eigentlich auch auf eine Art nur verliebt bin. Aber plötzlich kribbelt es nicht mehr genauso doll, sondern es heißt nur ein bisschen weniger, aber es kribbelt nicht mehr genauso, wie die ersten Male sich in die Augen schauen.
Würdest du sagen, in der Honeymoon-Phase ist man verliebt, in der Phase danach ist man nicht mehr verliebt, aber auch noch nicht liebend oder so?
Ich glaube, man ist nicht mehr so Hals über Kopf verliebt. Ich glaube, man ist trotzdem noch verliebt, ansonsten könnte man nicht. Mhm. Also ansonsten würde das ja nichts bringen. Aber mir wurde vor kurzem mal gesagt, dass tatsächlich die chemischen Prozesse im Kopf während der Verliebtheit vergleichbar sind mit den Prozessen einer Psychose. Mhm. Sozusagen der Hormonhaushalt einfach unglaublich gestört ist, dass man quasi psychotisch durch die Gegend läuft. Mhm. Und irgendwann regelt sich der Hormonhaushalt zurück und ich glaube, es ist immer noch eine Verliebtheit und vielleicht noch keine richtige Liebe, aber das ist ja auch kein Moment, wo man sagen kann, jetzt weiß ich, ich bin nicht mehr verliebt und jetzt liebe ich. Mhm. So, ich glaube, das ist ja so ein fließender Übergang. Wacht man auf oder irgendwann bin ich aufgewacht und dachte so, irgendwie ist das wächst so, diese Verliebtheit wächst so und wird so notwendig. Mhm. Aber wird halt anders notwendig als diese komische Psychose, dieses so, oh, lass uns ganz schnell 20 Minuten treffen. Aber
und gar nicht reden.
Nur knutschen. Lass uns uns in der Jacke verstecken und nur knutschen.
Ja, also ich habe das Gefühl, das sind keine zwei Phasen, die so nacheinander stattfinden, die trennbar sind, sondern das wächst so ineinander über irgendwie. Und ja, trotzdem gibt es so ein kleines Loch dazwischen. Mhm.
Und diese Phase kenne ich auf jeden Fall auch. Und mir fällt es dann ganz oft schwer, in diese Phase zu vertrauen.
Also ich glaube, dass man voll darin vertrauen sollte. Ich glaube auch, Grundüberzeugung ist, dass man einfach darin vertrauen sollte, dass wenn man sich gefunden hat und denkt, es stimmt, dass man dann immer erstmal da hinein vertrauen sollte. Mhm. Aber es hat immer was mit einer Art von selbst was dazugeben zu tun hat. Also man kann, glaube ich, nicht nur darauf vertrauen, dass es schon irgendwie kommt, dass irgendwas passiert.
Okay.
Wir haben in dieser Zeit unendlich viel miteinander geredet. Mhm. Also in der Honeymoon-Phase kannte ich sie noch gar nicht so richtig. Mhm. Da dachte ich, das ist eine unfassbar beeindruckende, wunderschöne, kluge Frau, aber ich wusste noch gar nicht so richtig, warum. Und dann haben wir angefangen, über unsere Familien zu reden und über unsere Erinnerungen und über unsere Kindheit und über unsere Träume und haben so über alles geredet und in der Phase wächst dann, glaube ich, so eine Art von Vertrauen. Mhm. So, und ich glaube aber, dass man für dieses Vertrauen muss man halt reden miteinander. Das war für uns, glaube ich, ziemlich wichtig. Mhm.
Auch wenn wir keine Wissenschaftler sind und versuchen, Liebe irgendwie in Phasen zu unterteilen, hast du jetzt, also wir haben die Honeymoon-Phase, dann haben wir diese Phase danach, wenn man dann anfängt, sich kennenzulernen, wenn bestimmte Dinge rationaler sind und dann rechnet man irgendwie so, wenn wir uns jetzt sehen, ich muss 20 Minuten fahren, dann müssen wir uns mindestens eine Stunde oder länger sehen. Würdest du sagen, dass es dann noch eine Phase gibt, die sich irgendwie anschließt und wie würdest du die beschreiben?
Ich glaube, nach dieser etwas rationaleren Phase kam zumindest bei mir eine Phase von ganz, ganz großem Vertrauen. Mhm. Ich glaube, plötzlich kann man auch so ein Fundament aufbauen. Ich glaube, so diese ersten zwei Phasen bauen im besten Fall so eine Art von Fundament, auf dem man plötzlich vertrauen kann. So, und dann kommen so die ersten Urlaube, darin bin ich unfassbar schlecht. Wir haben es noch nie geschafft, wirklich weit weg zu fahren, einen großen Urlaub zusammen machen. Mhm. Aber halt so mal für ein Wochenende oder für so ein paar Tage in eine andere Stadt fahren, gemeinsam ans Meer fahren, zu Events fahren, als meine Schwester geheiratet hat. Mhm. So auf eine Insel fahren. So solche Erlebnisse bauen sich ja so nach und nach auf. Mhm. Und plötzlich gibt es so einen gemeinsamen Erinnerungsschatz. Nicht nur aneinander herantasten oder... Also, ich glaube, das Erste ist eben dieses Honeymoon, dieses Verliebtsein. Das Zweite ist so ein Aneinander herantasten und irgendwie sich seiner Position so klar werden. Und ich glaube, dann fängt man an, wirklich eine Beziehung zu führen vielleicht. Mhm. Und den anderen Menschen eben nochmal neuer kennenzulernen, abseits von diesen Projektionen, die ich auf sie hatte damals. So.
Ja.
Dachte ich, ah, okay.
Was man sich vorstellt,
das ist also der andere Freundin. Das bist du, das magst du wirklich. Das sind deine Hobbys oder vielleicht auch deine Hobbys, die du mir damals noch nicht verraten wolltest. Mhm. So, sie wollte natürlich auch mir so Mädchensachen wollte sie mir nicht erzählen. So, weil sie, wir waren so, sie dachte, es wäre irgendwie cooler, dass sie halt nicht erzählt, dass sie auch mal einen Liebesfilm schaut, so Klischeesachen. Und dann haben wir angefangen, auch mal einen Liebesfilm zusammenzuschauen. Und das war dann irgendwie voll okay. Und ich finde es total toll, zusammen Liebesfilme zu schauen. Ich behaupte zwar noch manchmal, dass ich es nicht toll finde, wenn sie sagt, dass wir, wie heißt dieser tolle Weihnachtsfilm?
Tatsächlich
Liebe gemeinsam schauen. Und dann ist es doch irgendwie schön, gemeinsam Liebesfilme zu schauen.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist halt so ein wirkliches sich kennenlernen, das ist wirklich zusammenkommen. Und das finde ich, das ist eine tolle Phase. Und auch in der Phase, auch da habe ich dann, also manchmal ist es dann auch zu viel Selbstverständlichkeit, habe ich gemerkt. Ich dachte so, du bist ja dann da, du bist ja selbstverständlich da und es ist selbstverständlich, dass du die Stunde fährst, um mich zu besuchen. Und so selbstverständlich ist es dann gar nicht. Also ich glaube, ich wünsche mir das und ich glaube, sie hat sich das auch sehr gewünscht und daran hat sie manchmal gekrankt, das einfach zu sehen, dass man Sachen tut, mal wertgeschätzt zu werden dafür. Einfach mal zu hören, das finde ich nicht selbstverständlich, dass du jetzt kommst und ich freue mich, dass du kommst und dass du da bist und nicht einfach nur zu merken, ach, sie ist da, ist doch gut so. Das gehört sich doch so für eine Beziehung. Ja, dabei halt quasi wach zu bleiben. Und ja, ich glaube, wach zu bleiben ist das richtige Wort.
Vielleicht ist da auch so ein, also das ist jetzt natürlich rein spekulativ, aber vielleicht ist da jetzt auch so ein bisschen das Problem dann manchmal, dass es halt so eine gesellschaftliche Annahme zu geben scheint, was Beziehung ist und wie Beziehung zu haben oder wie Beziehung sein soll oder so. Und dadurch, dass es diese Annahme gibt, entstehen überhaupt erst Selbstverständlichkeiten. Also, oder Dinge, die man halt als selbstverständlich annimmt, obwohl sie es eigentlich nicht sind. Weil das so ein Common Sense irgendwie ist, was bedeutet Beziehung in der Gesellschaft, in der wir leben, ist es selbstverständlich, dass du mich ständig besuchen kommst und immer fragst, wie es mir geht. Und ich dir natürlich alle meine Probleme mit erzählen kann und auch erwarte, dass du mit mir gemeinsam Lösungen findest und so. Und sich davon vielleicht zu lösen und so eine Beziehung als ein sehr individuelles Zwei-Menschen-Projekt zu begreifen, in dem man sich auch so ein bisschen verrennen kann vielleicht, um dann irgendwie einen anderen Weg zu finden, kann vielleicht dabei helfen, sich aus dieser Selbstverständlichkeits- und Alltagsfalle vielleicht sogar auch ein Stück weit zu befreien.
Total. Also ja, das, also ich glaube halt wirklich, sich immer wieder zu entscheiden, Dinge nicht als selbstverständlich zu begreifen und nicht irgendwelche anderen Beziehungen als Vorbilder zu sehen. Sei es Filmbeziehungen schon gar nicht, aber auch die Beziehungen.
Ja, auch nicht andere Beziehungen. Auch
die Beziehungen meiner Freunde als Vorbild zu sehen. So. Also wir haben manchmal so Gespräche geführt mit Freunden, wo man uns erzählt hat, ja, also wir sehen uns ja so oft und wenn wir uns sehen, dann müssen wir immer was zusammen erleben. Und dann liege ich abends zu Hause im Bett und denke so, oh, warum erleben wir nicht jedes Mal was zu Hause? Und das ist ja ein total bescheuerter, jedes Mal was zusammen, wenn wir uns sehen. Das ist ein total bescheuerter Gedanke. So, weil wir einfach total gerne im Wohnzimmer sitzen, Essen kochen und Zeit miteinander verbringen. So, wir müssen nicht jedes Wochenende die aufregendsten Geschichten erleben. Und ständig irgendwohin wandern fahren. Vielleicht ist das auch toll und vielleicht haben wir das auch noch nicht genug ausprobiert, aber also daran sich festzumachen, das wirft, glaube ich, auch super viele Steine in den Weg der Beziehung einfach.
Oder auch in meinen eigenen Weg. Vergleicht. Ja. überhaupt deine in Beziehungen, du hast ja beschrieben, dass du und deine Freundin so mit Unterbrechungen jetzt eine ganze Weile schon zusammen seid. Was sind so Themen, über die ihr euch immer wieder streitet und warum?
Ein großer Punkt war, als ich hierher zum Studieren gezogen bin und diese Entscheidung ganz allein für mich getroffen habe und wir plötzlich nicht nur eine Stunde voneinander entfernt gewohnt haben, sondern tatsächlich 5 Stunden voneinander entfernt gewohnt haben, was eine große Distanz sein kann, wo man sich plötzlich wirklich gar nicht mehr unter der Woche sehen kann. Sondern es bedeutet, dass man einen großen Aufwand hat, hin und her zu fahren. Und sie hat auch in der Zeit immer wieder gesagt, so eigentlich möchte sie, dass wir uns häufiger sehen, dass wir uns eben auch mal beiläufiger sehen, dass man sich auch mal zu einem Kaffeetreffen treffen kann und nicht mal eine Weltreise machen muss, um sich zu sehen. Und tatsächlich habe ich mich dann in der Zeit von ihr getrennt, weil ich dachte, es wäre besser für sie, dass wir diese Beziehung nicht mehr führen, weil sie sich ja andere Sachen wünscht. Und habe sie damit vor den Kopf gestoßen. Es war ungefähr das Dümmste, was ich jemals hätte machen können. Ich habe es auch sehr, sehr schnell bereut und trotzdem waren wir sehr, sehr lange dann nicht zusammen. Oder also vielleicht ein Viertel, fast ein halbes Jahr. Also wir haben eine ganze Weile gebraucht, um uns wieder aneinander zu gewöhnen, quasi, oder wieder tatsächlich zu dem Punkt zu kommen, dass wir sagen, ja, wir entscheiden uns wieder, diese Beziehung, auch Beziehung zu nennen, Beziehung weiterzuführen. Und das war also wirklich diesen Punkt zu haben, zu denken, dass ich besser wüsste, was sie eigentlich braucht, das war ein gigantischer Fehler. Und das sind die Punkte, an denen wir uns am häufigsten streiten, wenn wir denken, dass wir besser wüssten, was der andere eigentlich gerade braucht oder was der andere gerade will und deshalb quasi für den anderen entschieden haben. Das ist auch vor allem eine eigene Art von mir. Vielleicht ist das auch so blödes, vielleicht ist das dann so ein komisches männliches Verhalten. Weiß ich nicht. Ich verrenne mich gerade ein bisschen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das was mit Männlichkeit zu tun hat oder ob das vielleicht auch so eine möglicherweise irgendwie falsche Hingabe oder so ist. Ich trenne mich jetzt von dir und nehme diesen Schmerz dieser Trennung auf mich, weil ich glaube, dich dadurch erlösen zu können.
Das ist völlig lächerlich.
Aber ich glaube nicht, dass es etwas per se Männliches ist, sondern ich glaube, dass es, also falls das überhaupt so ist, wie sich das für dich anfühlt, aber so übersetze ich das irgendwie gerade in meine Gefühlserfahrung. Ich glaube, dass sowas halt irgendwie durch bestimmte Annahmen, wie Liebe funktionieren soll, sehr stark geprägt ist. So, dass Liebe ganz viel mit Hingabe und Aufgabe zu tun hat.
Ja, Aufopferung quasi.
Ja, und halt so. Und diese Hingabe und diese Aufopferung ist meiner Meinung nach so ein bisschen falsch verstanden Romantik.
Total, ja.
Max, was hast du aus den letzten 5 Jahren Beziehungen gelernt?
Was ich am allermeisten in diesen 5 Jahren jetzt gelernt habe, ist zu schauen und wirklich zu überlegen, was ich brauche und was ich will. Weil sobald ich anfange, darüber nachzudenken, was meine Partnerin oder mein Partner will, dann fange ich an, so Entscheidungen für den anderen zu treffen oder so Dinge zu vermuten, ohne darüber wirklich zu sprechen. Und dann wird es immer problematisch. Ja. Es ist dann immer problematisch geworden und wir haben uns so darin verrannt, dass sie dachte, dass ich will und ich dachte, dass sie will und wir plötzlich Dinge gemacht haben, die wir beide gar nicht wollten und dachten, dass wir total bescheuert sind plötzlich. Bloß weil wir versucht haben, dem anderen nur recht zu machen. Und ich glaube, es ist super wichtig, dann halt in der Phase erstmal zu merken, was ich überhaupt will und dem aber auch Zeit zu lassen. Also ich muss ja jetzt nicht wissen, manchmal hat man ja auch nur so eine Ahnung oder so einen kleinen Funken, wo man gar nicht so genau weiß, was man will, aber dem auch Zeit zu geben und zu sagen, okay, ich werde schon irgendwann wissen, was ich will und das ist auch okay, aber vielleicht muss man darüber auch sprechen, zu sagen, ich weiß gerade gar nicht, was ich will.
So wie du das jetzt gerade irgendwie formuliert hast, dass du so antizipierst, was der andere jetzt von dir erwartet und dann halt versuchst, Dinge zu tun, die du nicht willst, weil du denkst, dass die andere Person möchte, dass du sie tust. Wie umgehst du das oder wie würdest du sagen, ist die beste Strategie, das zu umgehen, dass man sich nicht in angenommenen Erwartungen verliert, die gar nicht da sind.
Ich glaube, am Ende ist es immer nur reden, reden, reden. Mhm. Miteinander sprechen. So. Das haben wir eine ganze Weile ganz schön schlecht gemacht. Mhm. Und in der Phase war es auch, also es war eine ziemlich schwierige Phase unserer Beziehung. Wir haben uns zu selten gesehen und wir haben irgendwie war es immer komisch, wenn man sich gesehen hat. Und es war irgendwie, also ich glaube, das liegt vor allem an ihr, dass wir in der Phase zusammengeblieben sind, dass sie dann mehr vertraut hat als ich. Mhm. So, dass sie da unfassbar viel in die Zeit investiert hat und gesagt hat, okay, ich komme trotzdem, ich möchte dich trotzdem sehen, ich will trotzdem da sein. Weil ich da, die hat viel mehr vertraut als ich.
Das heißt, ihr habt euch gesehen und habt euch eigentlich awkward, also unwohl gefühlt? Oder also, komisch?
Beim Sehen war es immer total schön. Mhm. Es waren für uns immer die Phasen, wo wir uns gerade nicht gesehen haben und dann gedacht haben, ah, okay, es würden so Fragen in den Kopf schießen wie, will ich dich jetzt eigentlich sehen oder will ich nicht eigentlich lieber noch zum Sport gehen oder möchte ich mich nicht noch mit meinen Freunden verabreden oder habe ich nicht noch irgendwas zu tun und dann plötzlich merke, oh, das sind aber bescheuerte Gedanken. Also, wenn ich das jetzt denke, wie sehr will ich dich denn eigentlich noch sehen? Wie sehr liebe ich dich denn eigentlich?
Ist es so für dich, dass du findest, dass die Menschen, die man liebt, die oberste Priorität im Leben spielen sollten?
Ja. Ja. Die oberste Priorität nach mir. Ich glaube, am Anfang bin ich immer erstmal dafür verantwortlich, dass es mir selbst gut geht. Und dann bin ich dafür verantwortlich, wie ich liebe und wen ich liebe. Mhm. So. Und manchmal hat man so Phasen, in denen man einfach gar nicht liebesfähig ist, glaube ich. Oder in denen man sich selbst überhaupt keinen Gefallen tut, wenn man dann noch danach schaut, wie es jetzt dem anderen Menschen geht, wenn es mir gerade selbst schlecht geht. Mhm. Also, oder wenn ich gerade selbst gigantische Entscheidungen zu treffen habe. Und dann ist es natürlich immer, also ich finde es schade, wenn man an einen Punkt kommt, wo man dann entscheiden muss, okay, entscheide ich mich jetzt für mich oder für uns oder für die Beziehung. Aber manchmal kommen halt solche Entscheidungen. Mhm. Und bei uns haben sich diese Entscheidungen zum Glück immer noch so weit ausgegangen, dass wir trotzdem noch zusammen sind. Aber ja, manchmal muss man sich für sich entscheiden. Und ich glaube, das ist auch total richtig. Aber ich glaube, danach ist es schon gut, dass der andere Mensch kommt. Auch wenn man ja bei sich, also ich weiß von mir, ich hätte eine ganz lange Phase, in der ich ganz klar sagen würde, mein Hobby, Traumberuf, Studium, spielt dann tatsächlich eine größere Rolle als meine Freundin, meine Liebe. So, dementsprechend, es gibt halt diese Phasen, aber auch mit diesen Phasen muss man glaube ich, umgehen und muss auch darüber reden. Das sind halt dann die schwierigeren Gespräche, glaube ich. Also den Menschen, denen man liebt, zu sagen, hey, ich liebe dich trotzdem noch voll, aber irgendwie ist mir das gerade wichtig oder wichtiger. Das ist halt radikal ehrlich, super schwierig, aber das, glaube ich, ist eigentlich gut, weil dann der andere, also über manche Sachen habe ich halt keine Kontrolle. Und ich glaube, es ist besser, dem anderen Menschen zu sagen, mir ist gerade mein Hobby wichtiger oder mein Beruf wichtiger oder was mir halt gerade wichtiger ist, wichtiger. Dann kann der andere Mensch immer noch damit umgehen und kann sagen, okay, das ist mir, ich liebe dich trotzdem genug. Oder kann sagen, okay, dann halt nicht so. Aber so, das hat voll was mit Kontrolle abgeben zu tun. Mhm. Aber ich glaube, das ist gut für eine Beziehung. Weil wenn ich plötzlich denke, dass ich dann noch kontrollieren könnte oder sozusagen verschleiern könnte, dass mir gerade andere Dinge wichtiger sind und trotzdem noch behaupte, du bist das Wichtigste in meinem Leben, das merkt ja der Partner sofort.
Ja, voll.
So, und dann spielt man eine ganze Weile so Spielchen, ohne darüber zu reden, aber der Elefant ist halt im Raum. Mhm. Das tut, glaube ich, der Beziehung überhaupt nicht gut.
Ja. Mhm. Ich finde es ganz spannend, dass, obwohl du jetzt irgendwie lange überlegt hast, dann eben so gesagt hast, ja, der Partner, die Partnerin ist irgendwie die oberste Priorität nach einem selber, weil ich halt echt viele Freunde habe, die ganz klar sagen würden, nee, also ich und mein ganzer Lifestyle, meine Freunde und meine Beziehungen und ich höre das dann halt manchmal und denke mir so, hä, nein, Liebe ist das Wichtigste. Liebe ist wichtig, ich würde mein Studium abbrechen für die Liebe und so. Ich bin mir heute nicht sicher, ob ich das vielleicht sogar immer noch denke. Aber vor allen Dingen weiß ich halt, dass ich, und ich glaube, dass es nicht unbedingt ein toller Wesenszug an mir ist, dass ich dann, wenn ich jemanden Neues gerade kennengelernt habe, dann meine Freunde schon auch vernachlässige. Also dass dann die Person erstmal wesentlich wichtiger ist. Und genau, ich habe das Gefühl, gerade so ein bisschen unentschlossen zu sein. Ist Liebe und meine Beziehung irgendwie gerade das Wichtigste und hat das die oberste Priorität, schwieriges Wort? Oder ist es wirklich so, dass mein Privatleben, also mein alltägliches Leben, wer ich bin, was ich mache und meine freundschaftlichen Beziehungen wichtiger sind? Und ich finde, was du jetzt beschrieben hast mit diesen Phasen, in denen man gerade sich so vielleicht auch aus einer Beziehung zurückzieht und sich erstmal auf sich selber konzentrieren muss, aber dann halt auch wieder zurückkommt und sich wieder dann neu öffnet, das finde ich irgendwie auch, also das leuchtet mir voll ein und das finde ich voll spannend. Wenn du jetzt so eine Phase hast oder bemerkst, so deine Freundin zieht sich von dir zurück, weil irgendwie, weiß ich nicht, sie muss irgendwas für sich auf die Reihe bekommen. Wie gehst du damit um? Wie hältst du das aus?
Ich bin ein Mensch, der mit sowas sehr schlecht umgehen kann. Mhm. Und mache dann oft den gleichen Fehler. Mhm. So diese furchtbaren Sätze. Du bist gerade so still, was geht denn in dir vor, was denkst du denn?
Was denkst du gerade?
Was ist denn los? Mm-hmm.
Das heißt, sie zieht sich ein bisschen zurück und du rückst danach. Mm-hmm.
Mm-hmm. Und das ist natürlich, glaube ich, genau das Falsche, was man machen kann. Also mm-hmm. Es gibt ja einfach manchmal die Phasen, in denen, also ich kann nur von mir sprechen, so, und ein bisschen von ihr, weil wir jetzt inzwischen viel darüber geredet haben. Weil manchmal brauche ich einfach ein bisschen Abstand und manchmal brauche ich einfach mehr Platz und mehr Raum und mehr Luft. Und dann ist es, glaube ich, das Schlechteste, was ich machen kann oder was ich dann teilweise gemacht habe, hinterher zu rücken und noch mehr auf die Pelle zu rücken und zu sagen, liebe mich aber jetzt noch mehr, weil also das ist, glaube ich, sehr, sehr unangenehm für den Gegenüber. Und ich kann das auch von mir selbst sagen, dass es in den Momenten, habe ich mich schon selbst gefragt, okay, was ist das hier eigentlich gerade alles? Wieso geht es mir gerade so, dass ich irgendwie weniger liebe oder dass ich denke, dass ich jetzt Entscheidungen für dich treffen müsste, weil jetzt gerade mein Beruf oder mein Berufswunsch so wichtig ist, meine Tätigkeit so wichtig ist und deshalb schon vorher antizipiere, dass du mehr Platz brauchst oder dir was anderes von der Beziehung vorstellst und deshalb drücke ich jetzt ab, damit es irgendwie... Das sind ja ganz komische Gedanken. Und als sie dann versucht hat, mich immer mal wieder anzurufen und mich zu besuchen und dann gefragt, was ist denn los, habe ich mich ja noch mehr gejagt gefühlt, weil ich dachte, oh, in meinem Kopf muss ich gerade erstmal eine Entscheidung treffen. Ehrlicher ist es natürlich oder vielleicht sogar besser, dann auch als die Person, die das braucht, zu äußern, ich brauche gerade Platz und dann kann ich damit umgehen. Mhm. Ja, aber es ist halt manchmal unfassbar schwierig, das auszusprechen. Aber ich habe gemerkt, sobald wir das ausgesprochen haben, konnten wir immer besser damit umgehen, konnten uns mehr Platz lassen. Deshalb, ich sollte nicht zu viel nachfragen, habe ich bemerkt in meiner Beziehung, wenn ich merke, dass meine Freundin abrückt oder irgendwie gerade Zeit für sich braucht. Irgendwann nach einer Weile merkt man das ja auch. Also irgendwann nach einer Weile kann man auch diese, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, ob meine Freundin gerade Platz braucht, ein bisschen Ruhe braucht, ein bisschen Abstand braucht oder ob gerade irgendwas ganz Schreckliches los ist, ob es ihr gerade wirklich schlecht geht. Ja.
Du hast jetzt irgendwie schon mehrmals betont, dass irgendwie Kommunikation wahnsinnig wichtig ist und dass es manchmal schwierig ist, zum Beispiel, wenn es darum geht, ich brauche Platz, das zu sagen, jemandem mitzuteilen. Jetzt ist natürlich irgendwie so Annahme, dass Männer nicht gut über Gefühle sprechen können oder weniger gut als Frauen, dass Frauen besser über Gefühle sprechen können als Männer. Würdest du sagen, das stimmt nach deiner Erfahrung?
Ich finde das total bescheuert. Mhm. Also ich finde die ganzen Zuschreibungen völlig sinnlos.
Und wenn wir die Zuschreibung außen vor lassen, also wenn es jetzt nicht darum geht, Männer können weniger gut über Gefühle reden als Frauen, hast du das Gefühl, dass es dir schwerfällt, über Gefühle zu reden?
Ich glaube, das ist von Phase zu Phase unterschiedlich. Also es gab Phasen, in denen es mir unfassbar schwer fiel, über Gefühle zu reden. Mhm. Und ich merke sogar, dass es mir manchmal mit Freunden leichter fällt, über Gefühle zu reden, als mit meiner Freundin. Mhm. Aber so langsam, glaube ich, haben wir eine Sprache erlernt. Mhm. So, also man lernt ja auch gemeinsam eine Sprache, versteht dann irgendwann so Codes, die beim anderen Sinn ergeben und bei mir wie Chinesisch klingen. Mhm. Also ich kann kein Chinesisch, deshalb Chinesisch. Mhm. ja, also es, am Anfang hat es mir bestimmt die ersten 3 Jahre hat es mir super schwer gefallen. Über Gefühle zu sprechen. Und immer noch sagt mir meine Freundin manchmal so, wir müssen da mal drüber reden, was ist denn so, was ist denn jetzt mit deiner Gefühlswelt? Mhm. Ich glaube aber, das hat viel mit mir als Persönlichkeit zu tun, weniger als mit mir als Mann.
Vorhin hast du oder haben wir kurz darüber gesprochen, wie wichtig oder wie groß dieses Wort ist so oder dieser Satz ist, ich liebe dich. So, mhm. Weißt du noch wann? Also du hast gesagt, ihr habt es euch das erste Mal irgendwie gesagt in der Honeymoon-Phase und da wusstest du vielleicht noch gar nicht, was das konkret bedeutet, jemanden oder sie wirklich zu lieben, weil du sie dann auch erst später wirklich oder anders kennengelernt hast, also ganzheitlicher vielleicht kennengelernt hast. Weißt du noch, wann ihr es euch dann in dieser Phase, wo ihr euch dann schon kanntet, also richtig kanntet, weißt du noch, wann der Moment war, wo ihr es euch da gesagt habt?
Ehrlich gesagt nicht. Mhm. Tatsächlich. Also ich glaube, sie wüsste das bestimmt noch. Das ist meine Vermutung. Aber ich kann das nicht so genau sagen. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass es so eine Phase bei mir gab, wo ich viel über diese Bedeutung nachgedacht habe. Mhm. Und über diese inflationäre Verwendung. Also man sagt sich dann ja 5-mal am Tag, ja, ich liebe dich. Mhm. Oder wir haben uns das dann 5-mal am Tag gesagt. Oder noch häufiger. So, und dann hatte ich plötzlich so eine Phase, wo ich überhaupt nicht mehr sagen wollte, ich liebe dich. Weil ich dachte, wir brauchen irgendwie einen neuen, anderen Begriff, der das in Worte fasst. Mhm. Weil das ist ja so eine, das ist so ein komischer, sinnleerer Satz geworden, den man sich so um die Ohren haut und am besten noch in jede SMS ans Ende schreibt. Plötzlich bedeutet das nichts mehr, aber ich hatte in der Zeit zum großen Wunsch, dass es noch was bedeutet. Und ich glaube, auch das ist dann irgendwie vielleicht ein, der falsche Schritt zu sagen, ich sag das dann einfach nicht mehr. Aber es gab dann so einen großen Wunsch, das irgendwie anders zu besetzen und nicht mehr, also, dass das so eine, ja, dass das eine Tiefe behält oder dass es eine Ehrlichkeit behält und nicht nur ein Satz ist.
Aber ist es so, also ist bedeutet dieser Satz so viel, ich liebe dich, ist es so groß oder ist es etwas, das halt auch irgendwie künstlich aufgebaut ist?
Ich meine, darüber wurden ja ganze Bücher geschrieben, über diesen einen Satz.
Und tausende von Songs und Filme.
Aber ich glaube schon, dass es was Großes ist. Ich glaube schon, dass zwei Menschen, die sich lieben, dieses Gefühl, glaube ich, unvergleichbar mit irgendeinem anderen Gefühl ist. Eine Sicherheit zu haben, einen Anker zu haben, zu wissen, dass man einen Menschen hat, bei dem man, egal was in der Welt los ist, innerhalb von einer halben Stunde runterkommt und weiß, dass gerade nur das zählt, was in diesem einen Raum ist, nämlich zwei Menschen, die sich lieben. Und das finde ich unendlich wertvoll. Deshalb finde ich diesen Satz, ich liebe dich, vielleicht als als Sprache dafür, die natürlich nicht ausreicht, um alles das zu beschreiben, was eine Liebe sein kann oder was Liebe bedeutet. Dafür ist es natürlich total unzulänglich. Das reicht überhaupt nicht. Aber ich finde, dass das, was es bedeutet, wenn ich von diesem Satz weggehe, was Liebe bedeutet und was zwei Menschen, die sich lieben, bedeutet, oder seien es wie viele Menschen auch immer, die sich lieben, das sind ja ganz viele tolle Konzepte, dass das wirklich was Wichtiges ist und wirklich wertvoll ist. Ja, deshalb glaube ich, dass das gar nicht genug bedeuten kann, auch wenn man es in diesem Satz vielleicht nicht festlegt. Und vielleicht gibt es auch irgendwo auf der Welt Paare, die sich diesen Satz noch nicht ein einziges Mal gesagt haben und trotzdem unendlich lieben. Also, ich glaube, man muss es nicht an dem Satz festmachen.
Wenn du jetzt irgendwie so guckst, was noch kommen könnte, also wenn wir jetzt nochmal bei deinem Phasenkonzept bleiben, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, so, was glaubst du, kommt noch? Du musst jetzt keinen Heiratsantrag machen über das Bett, aber...
Ich dachte, mit 33 heiraten wir, mit 35 kriegen wir unser erstes Kind Gustav.
Egal, ob es mir nur bei Mädchen wird.
Mit 37 das erste Haus und mit 65 gehen wir beide in Rente und machen von da nur noch Kreuzfahrten.
Das finde ich super.
Ich habe vor kurzem mal gelesen, meine Studie hat ergeben, bezogen auf Lebensabschnitte des Menschen, Gewichtszu- und Abnahme in der Zeit, in der Menschen zusammenziehen.
Ihr Körpergewicht oder was?
Ja, genau.
Geil.
In der Zeit, in der Pärchen zusammenziehen, werden sie dicker. Das ist die Zeit, in der man am meisten Gewicht zunimmt. Also wahrscheinlich ist, also für gut aussehende Menschen ist das Zusammenziehen sehr, sehr problematisch.
Nein! Okay, alles klar. Krass, das finde ich mega lustig. Woran liegt das? Also ich meine, was ist der Grund? Warum ist man dann irgendwie frustriert? Und also meine Strategie zum Beispiel, wenn mich Dinge aufregen, dann halte ich jetzt mittlerweile die Klappe. Ich reg mich nicht mehr über alles auf und esse dann. Also ich stecke mir was in den Mund, damit der beschäftigt ist und ich jetzt nicht einfach irgendwie das sagen kann, was mir gerade unqualifiziert ist durch den Kopf. Und ist es so bei Paaren, wenn sie zusammenziehen, man hängt so, also man kommt ja dann erst wirklich in den Kontakt mit allen Alltagsmarotten. Das gibt, dann geht man sich ja auf den Sack und schluckt man das dann irgendwie runter mit Essen und nimmt dann zu.
Die Begründung kenne ich nicht.
Okay.
Ich weiß aber, dass wir zum Beispiel super gerne zusammen kochen und so ausgiebig wie ich koche, wenn ich sie besuche oder wenn sie mich besucht, koche ich definitiv nicht, wenn ich für mich alleine koche. Vielleicht hat das was damit zu tun. Man möchte sich halt.
Ah, okay,
dass man sich so häuslich einrichtet, dass man so zum häuslichen Zusammenwohnen gehört auch das gute Essen.
Aber Soul
Food. Das ist alles so eine Behauptung. Keine Ahnung.
Ja, bin noch klar, ich auch nicht. Aber finde ich trotzdem, also finde ich beides witzig, mag ich beides gerne. Aber das zweite ist ein bisschen schöner.
Oder vielleicht ist es auch einfach nur auch wieder ein Beziehungskonzept. Wenn man zusammenzieht, dann muss man auch gut zusammen essen. So. Das ist vielleicht auch Quatsch.
Was ich jetzt gerade noch dachte, du hast jetzt ja, oder wir haben jetzt irgendwie viel über Phasen gesprochen, du hast es irgendwie angeboten, ich bin dann sofort aufgesprungen, weil ich irgendwie dachte, ja, stimmt, ich finde voll, auch dass man Liebe und Beziehungen in Phasen unterteilen kann. Ich finde aber, das klingt so, als würde das so feststehen, als wäre das so eine Stufenpyramide irgendwie. Man lernt sich kennen, Stufe 1. Man geht das erste Mal aus, Stufe 2. Man ist verknallt ineinander, Stufe 3. Und das steht dann halt so fest. Und umso höher man gestiegen ist, man kann nicht irgendwie wieder zurück und dann irgendwo anders lang und wieder hoch. Sondern, es klingt für mich so wie so feststehende Zustände. Und als ich vorhin irgendwie fragte, so, was ist, wo geht das jetzt hin? Was siehst du irgendwie, wenn du in die Zukunft guckst oder so? Glaubst du, dass eure Liebe sich irgendwie nochmal verändern kann, verglichen zu dem, wo ihr jetzt gerade irgendwie steht und wie und was ihr jetzt gerade füreinander seid?
Ja, definitiv. Also ich glaube, Liebe verändert sich ständig. Man kann sich ja auch immer wieder neu ineinander verlieben. Plötzlich merken, dass man wieder so Kribbelgefühle im Bauch spürt. So, also ich glaube, Liebe ändert sich im besten Fall ganz, ganz häufig, würde ich sagen. Mhm. Also ich glaube, das ist nichts Festes und ich glaube, immer wenn man selbst oder wenn ich selbst versuche oder auch in diese Versuchung komme, dass, wie wir das jetzt da so einfach gemacht haben, in so Stufen, Pyramiden einzuordnen, in Phasen, dann geht man sich selbst auf den Leim, dann merkt man plötzlich, ich habe jetzt so eine Vorstellung, wie das sein könnte oder sein müsste und genau dann wird man entweder enttäuscht oder im besten Fall, also im schlechten Fall enttäuscht, aber im besten Fall immer wieder überrascht, dass es dann doch ganz anders ist als die eigene Vorstellung. Mhm. Ja. Also ich glaube, das Einzige, was halt tatsächlich passiert, und das hat aber weniger mit der Liebe als mit dem anderen Menschen zu tun und der Zeit, dass man sich besser kennenlernt und immer besser kennenlernt und davon natürlich dann auch doch mal immer wieder überrascht wird, aber dann doch irgendwann, glaube ich, ganz gut sagen kann, dass man einen Menschen sehr, sehr gut kennt. Mhm. Aber ich meine, ich weiß ja auch, dass ich Leute, die ich jetzt seit 10 Jahren kenne, besser kenne als Freunde, die ich seit 1 Jahr kenne. Auch wenn das auch schon wieder Quatsch ist. Das sind ja alles so, ich glaube, alles, was mit Zeit und Gefühlen und zwischenmenschlichen Dingen zu tun hat, das kann man überhaupt nicht einordnen. Mhm. Ich glaube, das ist das Schlechteste, was man machen könnte, wäre das einzuordnen. Ich glaube, das muss man erleben.
Beziehungsweise nicht, also vielleicht nicht nur einordnen, sondern halt vergleichen. Also zu glauben, dass es so wiederkehrende Muster gäbe. Ja. So.
Total. Mhm. Das ist vielleicht auch die Erkenntnis des Nachmittages. Diese, es gibt einfach vielleicht schon Muster, wenn man behauptet, darüber zu sprechen oder man glaubt, den Muster zu erkennen, aber am Ende gibt es sie wahrscheinlich gar nicht.
Gar nicht. Glaube ich auch. Wir haben jetzt viel über die Liebe in Beziehungen gesprochen und jetzt würde ich gerne von dir wissen, wie es mit deiner Selbstliebe steht. So, hast du das Gefühl, dass du mit dir selber im Reinen bist oder gibt es bestimmte Dinge, die dich an dir immer wieder nerven und wie gehst du damit um?
Also ich glaube, so ganz mit sich selbst im Reinen, mit mir selbst im Reinen bin ich nie. Mhm. So, es gibt immer wieder größere oder kleinere Dinge, die mich an mir nerven. Meine Zeitaufteilung, mein Umgang mit Geld, dass ich meine Freunde zu selten anrufe. Natürlich gibt es diese Sachen und das sind jetzt so oberflächliche Sachen. Mhm. Es gibt natürlich auch Sachen, die sich so die tiefer liegen. Umgang mit Freunden liegt dann auch schon tiefer. Sich oft nicht bei Freunden zu melden, das ist schon, das ist schon beschissen, glaube ich. Oder Selbstbewusstseinsfragen. Wann bin ich selbstbewusst? In welchen Situationen bin ich selbstbewusst? Da nerve ich mich auch ganz häufig. Und warum hatte ich denn jetzt vor dieser Situation schon wieder Schiss? Oder was ist denn das Problem dieser Situation, dass ich mich so schlecht darin gefühlt habe? Trotzdem würde ich behaupten, dass ich einigermaßen mit mir im Reinen bin und sage, ich möchte halt diese Sachen nie zu hoch kommen lassen. Ich möchte mich nicht davon bestimmen lassen. Das ist auch, glaube ich,
deine Selbstkritik.
Ja, voll. Mhm. Das ist auch, glaube ich, gleichzeitig eine Antwort auf den Umgang damit. Mhm. Ich möchte lieber, also ich muss mich irgendwann mit dem auseinandersetzen und auch immer wieder mit dem auseinandersetzen, was ich problematisch an mir finde. Mhm. Aber ich mache immer dann Schluss, wenn ich denke, jetzt nimmt die problematische Seite gerade überhand. Mhm. So, ich möchte lieber glücklich leben. Mhm. So.
Und gibt es irgendwie bestimmte Dinge, die du tust für dich? Also so, gibt es bestimmte, ja, ich kann mich eigentlich nur wiederholen, gibt es bestimmte Dinge, die du halt machst, um dir selber etwas Gutes zu tun? Emotional.
Manchmal, ich glaube, es ist einfach nur ganz kleine Sachen, so mal eine halbe Stunde mich irgendwo hinsetzen, wo ich vielleicht noch nicht gesessen habe und mal zur Ruhe kommen oder die halbe Stunde im besten Fall sogar ein gutes Lied hören oder ein paar gute Lieder hören oder spazieren gehen tatsächlich. Mhm. Das sind Sachen, die mir sehr, sehr gut tun und Süßigkeiten.
Voll cool, dass du da warst. Ich finde das überhaupt nicht selbstverständlich, dass du dir Zeit dafür genommen hast und ich so in deinem Privatleben und in deinem Gefühlsleben rumwurschteln durfte. Vielen Dank.
Und ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne. Im nächsten Monat habe ich einen anderen Gesprächspartner für euch. Dann reden wir über Geschlechtermaskeraden. Was das ist und was wir damit meinen, erfahrt ihr dann. Ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Rest Februar und freue mich, wenn wir uns im März wieder hören. Bis dann.